und willkommen in der Soundbar. Da vorne an dem Tisch mit den beiden Typen ist noch ein Platz frei. Ich glaube, die sprechen über Musik oder sowas in der Richtung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge der Soundbar. Ihr kennt das sicher, wenn man jemanden fragt, was er oder sie für Musik hört, und die Menschen antworten dann mit alles. Das ist ziemlich schlimm. Schlimmer kann es aber manchmal sogar sein, wenn die Antwort eine so nischige Nische ist, dass ihr noch nie davon gehört habt. In dieser Miniserie, die wir jetzt einfach mal Giulianos Genres nennen wollen, wollen wir zusammen diese Kleinode der Musikkultur entdecken. Unser heutiges und somit erstes Thema wird sein russischer Darkwave und Postpunk. Ihr kennt auch das sicher. Mal wieder tierisch auf den YouTube-Shorts hängen geblieben oder von diesen verdammten Insta-Reels nicht weggekommen und der Algorithmus spielt euch Folgendes rein. Düstere, schnelle, vom Schlagzeug getriebene Musik, vermeintlich russischer Gesang, dazu Szenen, die man am besten mit Ostblock-Klischee zusammenfassen kann, Plattenbauten, Wohntürme, 70er-Jahre-Brutalismus, ikonische UdSSR-Bauten, Tristesse, Grau, volles Programm. Auch mir ist so ein Reel untergekommen, aber die Musik davon, anders als bei den hunderten Reels, die man sonst so in so einer Sitzung konsumiert, ehrlicherweise wissen wir ja alle, dass wir damit aufhören sollten, ist bei mir total hängen geblieben. Malchat Damar heißt die Band, das heißt so viel wie die Häuser schweigen, und Sudna heißt der Song, und das war mein erster Kontakt mit einer Musikszene, die ich davor relativ lange ignoriert habe, der sogenannte russische Darkwave und Postpunk. Bevor wir uns jetzt also damit beschäftigen wollen, wollen wir kurz ergründen, was Darkwave und Postpunk so eigentlich sind. Entstanden ist Postpunk in Großbritannien in den späten 70er Jahren. Die Musik distanzierte sich dabei damals von extrem politischem Punk und der kommerzialisierten Rockmusik auf der anderen Seite. Dominiert wird der Postpunk vor allem von einem alles überlagernden Nihilismus, also der Sinnlosigkeit allen Seins. Oder einfacher ausgedrückt, die Beobachtung des sinnlosen Leidens in einer sowieso sinnlosen Dahinexistiererei. Das würde ich jetzt mal so beschreiben. Die Grenzen zum Darkwave, New Wave, Gothic Rock und Synthpop sind schwimmend. Die weltweit bekanntesten Vertreter sind zum Beispiel The Cure, Joy Division oder auch Bauhaus. Davon nicht so ganz abzutrennen existiert noch der Darkwave. Im engeren Sinne erfasst Darkwave die Strömungen Coldwave, Electrowave, Ethereal, Gothic Rock, Neofolk und Neoclassic. Sowie die neue deutsche Todeskunst und Teile der neuen deutschen Welle. Thematisch geht es hier ebenfalls total dunkel, trist, aber auch klagend zu. Die Szene entstand übrigens ebenfalls in Großbritannien der 70er und erzeugte sogar die Subkultur der Wafer, zu denen man auch die früheren Goths zählt. Vertreter dieser recht breiten Genres sind etwa Sister of Mercy oder She Wants Revenge, und beide Genres erfreuen sich aktuell wieder steigender Beliebtheit. Wenn wir jetzt also heute über russischen Darkwave reden wollen, müssen wir einen kurzen Deep Dive machen und kommen dabei an einer Band und einem Mann nicht vorbei. Viktor Tsoi und seine Band Kino. Malchat Damar und viele andere ließen sich von der Darkwave-Formation inspirieren und noch heute sind sie eine der bedeutendsten russischen oder sowjetischen Bands. Gegründet wurden sie übrigens 1982. 1990, auf dem Höhepunkt des Erfolgs, verunglückte aber Jugendidol und Frontmann Viktor Tsoi auf einer Landstraße in Lettland tödlich. Danach löste sich die Band auf. Tsoi wird mit dem letzten Album der Band geehrt und wird somit endgültig zum Idol der sowjetischen Jugend. Die Texte waren politisch und von einem Streben nach Veränderungen geprägt, wodurch die Band auch erst durch die aufkommenden Reformen unter Gorbatschow in der UdSSR so richtig zu einem Durchbruch in den Mainstream gelangen konnten. Inspiriert war die Musik von ihnen wiederum durch den britischen Postpunk und Darkwave der 70er Jahre.
Also wenn wir uns die ersten bekanntesten Postpunk-Bands, so Joy Division, so als plakative Beispiel anschauen, ist die Band entstanden auch in einer Gesellschaft in Großbritannien, wo eine große politische Depression geherrscht hat. Streiks, Finanzkrise oder Schließung des nordirischen Parlaments und eben der tatsächliche Beginn dieser langen, auch zum großen Teil auch militärischen Auseinandersetzung mit Irland. Und dann war die Musik für Joy Division, oder nicht für Joy Division, sondern für die Gesellschaft auch ein, ja, Zufluchtsort, wo man ja sich mit der Depression abgefunden hat und versucht, sie zu verarbeiten. Und das Ähnliche passiert gerade in Belarus und Russland, dass dort Post-Punk-Bands in den letzten so 5 bis 10 Jahren sehr populär werden, hat auch damit zu tun, dass die Gesellschaft von Belarus und die Gesellschaft von Russland sich in einer tiefen politischen Depression befinden Das ist nicht mal eine Abneigung gegenüber Politik, sondern das ist tatsächlich eine Depression.
Das ist Dr. Alexei Tikhonov. Er ist promovierter Linguist und forscht an der Universität Zürich zu slawischen Sprachen im Deutschrap. 2016 war er Mitbegründer des Ostraumjournals, einem deutschsprachigen Online-Magazins, welches auf die Kulturen und Gesellschaften postsozialistischer Länder aufmerksam machen möchte. Mit ihm habe ich ein Gespräch zu Postpunk in Belarus und Russland geführt.
Die Band Kino und Viktor Zoy, sie haben auf dem postsowjetischen Gebiet, vor allem in Russland, Belarus und der Ukraine auch, einen sehr großen Einfluss auf viele Generationen gehabt in den 80er, 90er und den Nullerjahren. Und viele der Lieder dieser Band, und das ist eine der ersten Postpunk-Band in der UdSSR gewesen, sind bis heute für viele Generationen identitätsstiftend und sehr bekannt. Also nicht alle hören vielleicht, nicht alle mögen die Band, aber alle kennen Kino und Viktor Zoy und viele ihre Lieder.
Eine der bekanntesten Bands, die eben derart von Kino inspiriert worden sind, ist Malchat Dama aus Belarus, die ich ja bereits in der Einleitung kurz erwähnt hatte. Düstere Texte, Sound der 70er, ein gewisses Grundrauschen unter allem und ein breites Synth-Pad sind das Erfolgsrezept für eine Band, die außerhalb Belarus bereits in ausverkauften Hallen und auf der ganzen Welt gespielt hat. In Belarus ist das Publikum aber noch eher klein, nur knapp 1000 Menschen kamen 2022 zu einem Auftritt der Band in Minsk, der Hauptstadt Belarus. Das eigentlich Besondere, neben der offensichtlichen Anlehnung an den Postpunk und Darkwave früherer Jahrzehnte, ist die der Interpretation des Zuhörenden überlassenen Botschaft in den Songs. Wenn man will, kann man den Songs der meisten dieser neuen russischen und belarussischsprachigen Bands nämlich eine gehörige Portion Systemkritik unterstellen. Was in Zeiten wie diesen, wo in beiden Ländern auf oppositionelle Töne sehr empfindlich reagiert wird, keine Selbstverständlichkeit ist. Mittlerweile ist Malchat Dama übrigens bei dem New Yorker Independent-Label Sacred Bones Records unter Vertrag. Im Januar 2022 hat Dr. Tikhonov zu der Frage, ob es sich bei Postpunk in Belarus und Russland um Kritik am System oder doch postsowjetischen Nihilismus handle, für das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, dem sogenannten ZEUS, einen Artikel geschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich unter anderem Malchat Dama mit politischen Statements noch sehr zurückgehalten, die Interpretation ihrer Cover mit mehr oder minder deutlichen Anspielungen auf Nordkorea den Zuhörenden überlassen und das, obwohl ihre Musik innerhalb der oppositionellen Kräfte beider Länder zunehmend beliebter wurde. Ich habe Dr. Tikhonov gefragt, woran diese Umstände liegen könnten.
Das war eben bis 2020 und mein Artikel war ja auch darauf bezogen. Seitdem hat sich aber die Band schon gewandelt in ihren politischen Statements. Sie haben sich unter anderem am 1. März 2022 wirklich in einer Video-Message auf ihrer Facebook-Seite, glaube ich, dazu geäußert, dass sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilen. Und dass sie Teile der Einnahmen aus ihren Konzerten an die Ukraine bzw. an die Opfer des Krieges in der Ukraine spenden werden. Und sie haben dann aber auch auf der anderen Seite unterstützt, also versuchen sie auch die russische Opposition zu unterstützen und haben bei ja, so einer Unterstützungsaktion für das Medium Medusa mitgemacht. Das ist ein oppositionelles Medium in Russland, das, ich glaube, zum größten Teil Russland verlassen musste. Genau, also die Band kommt aus Belarus, ist russischsprachig und versucht jetzt seit 2020 sowohl Opfer des Krieges in der Ukraine zu unterstützen, als auch die russische Opposition durch ihre Reichweite, und sie haben eine große Reichweite, zu unterstützen. Also ja, ihre politische Öffentlichkeit sozusagen hat sich seitdem stark geändert im Vergleich zuvor.
Generell aber sei es nicht nur der Postpunk, der bei der Opposition beliebt und dem Staat ein Dorn im Auge ist.
Also zu Rockmusik in Belarus muss man ganz allgemein sagen, dass Rockmusik für die demokratische Opposition in Belarus identitätsstiftend ist. Und die Rolle der Rockmusik eben in dieser Opposition betrifft nicht einmal Konzerte, sondern es gab ja 2020 diesen Fall, wo bei einer Kundgebung einfach ein Lied angeschaltet wurde von Kino, von Viktor Zoy, Peremen, also wir wollen Veränderung sozusagen. Das Lied ging nicht mal zu Ende und da wurde der Strom abgeschaltet und die DJs, die das Lied angemacht haben, wurden, ich glaube, ziemlich sofort verhaftet und mussten mehrere Tage in Haft verbringen. Also, und das war nicht mal ein Konzert, das war nicht mal ein Live-Gig, sondern DJs haben ein Lied angeschaltet.
Hinsichtlich der Interpretation der sprachlichen Bilder in den Texten von Malchat Damar bliebe die Lage aber auch weiterhin uneindeutig. Zwar gäbe es Raum für Interpretation, jedoch hat sich die Band dazu bisher auch noch nicht eindeutig geäußert. Eindeutiger sind eher die außermusikalischen Statements der Band.
Also ich als Linguist, was ich dazu sagen kann, wäre, soweit ich weiß, soweit ich das beobachten konnte, benutzen Malchat Damar immer noch Russisch. Also sie sind jetzt nicht zu Belarussisch geswitcht, was bei einigen Musikerinnen passiert ist nach dem Krieg, beziehungsweise nach den steigenden Repressalien seitens belarussischer Staatsgewalt und so weiter. Also sie bleiben weiterhin beim Russischen, jedoch durch ihre außermusikalischen Statements versuchen sie sich jetzt doch sehr stark von belarussischer und russischer Regierung zu distanzieren und ihre oppositionelle Haltung zu zeigen. In ihren Liedern ist es weiterhin sehr schwierig. Das ist immer noch eine Sache der Interpretation, der Auslegung. Es gibt dort Metaphern, die politisch interpretiert werden können. Ich glaube, die hatten ein Lied irgendwie über ein untergehendes Boot oder sowas. Könnte man als den belarussischen Staat interpretieren, könnte man aber auch nicht. Wie Sie auch vorhin gesagt haben, also ich würde mir jetzt nicht die Interpretationshoheit zuschreiben, wie das eine oder das andere Lied dieser Band zu interpretieren ist. Man kann darin Politisches sehen, man muss nicht.
Neben Malchat Damar gibt es aber noch weitere Bands, die heute einen ähnlichen Sound produzieren und ebenfalls aus Belarus stammen. Da wäre etwa die Band Nürnberg aus Minsk. Ja, Nürnberg wie die Stadt Nürnberg. Auch hier dominieren Synthesizer und dominantes Schlagzeug. Die Band selber hat in einem Interview mit Nordbayern gesagt, ihre Musik sei moderne, belarussische Musik, ihr Sound sei nicht ausgesucht, sondern ihnen durch ihre Umgebung diktiert worden. Ein Zitat aus dem Artikel: Die schwierige und weitgehend perspektivlose politische, soziale und wirtschaftliche Situation in Belarus ist ein guter Boden für all die dunkle, depressive Musik, die hier gerade überall aus dem Boden schießt. Einflüsse sind da aber auch die sowjetische Architektur und die sowjetische Lebensweise, die hier in Belarus noch immer konserviert werden. Anders als Malchat Damar sind die Texte bei Nürnberg jedoch auf Belarussisch verfasst. Beide Bands in einen Topf zu werfen, nur weil beide aus Belarus stammen und einen ähnlichen musikalischen Charakter besitzen, hält Dr. Titkonow trotzdem für falsch.
Also Nürnberg erstens haben in ihren, also einfach in ihren Designs, in ihren Covers, in ihren Themen der Lieder, haben sie überhaupt keine Bezüge zu der UdSSR oder zu irgendwie ja, sozialistischen Vergangenheit und Gegenwart Belarus. Dagegen Malchat Damar haben durch ihre Covers und verschiedene Themen schon viele Bezüge zu der UdSSR, zum Sozialismus in Belarus und so weiter. Und ich finde, der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Bands ist, dass Nürnberg ja, ich glaube, komplett auf Belarusisch singen, beziehungsweise ausschließlich auf Belarusisch singen. Und das ist nicht so selbstverständlich in Belarus, dass Musikerinnen auf Belarusisch singen, weil das Belarusische wurde sehr viele Jahrzehnte von dem Russischen unterdrückt. Also die Idealvorstellung der UdSSR war, dass alle Russisch können und sich alle so als Lingua Franca auf Russisch unterhalten. Und was die einzelnen Nationalsprachen in der Zeit machen, war eher so im Hintergrund. Und das Belarussische oder Belarus insgesamt wurde tatsächlich sehr stark russifiziert. Und heute erlebt das Belarussische seit 10, 15 Jahren vielleicht so wirklich eine Renaissance, die aber tatsächlich eher in wirklich so intellektuellen, oppositionellen Kreisen ein wirkliches Thema ist. Die breiten Massen der Gesellschaft haben vielleicht mal Belarussisch in der Grundschule oder so gehabt, aber sprechen dann eher Russisch als Belarussisch. Also die Band Nürnberg ist definitiv politischer als Malchat Damar, obwohl sie weiterhin in Belarus bleiben, soweit ich weiß. Aber das ist eben auch eine gute Frage, wie weit eben ja, die Staatsorgane überhaupt das interpretieren können, inwieweit sie das auf dem Schirm haben, weil ich glaube, bei Nürnberg sind einige der Lyrics einfach so kompliziert für die Staatsorgane, dass sie da wirklich schon tatsächlich Philologinnen und Musikwissenschaftlerinnen hinzuziehen müssten zu den Analysen, um tatsächlich darauf zu kommen, dass es sich um oppositionelle Musik handelt.
Für den Umstand, dass Postpunk im Allgemeinen, aber auch seine postsowjetischen Ableger im, wenn man so will, Westen schon längst den Mainstream zumindest bekannt sind, sprechen beispielsweise die ausverkauften Hallen, in denen Malchat Damar seine Konzerte veranstalten kann. Die musikalische Landschaft ihrer Heimat sieht mitunter jedoch sehr anders aus. Gerade hier, so sagt Dr. Tikhonov, bildet der Postpunk eine bewusste Gegenbewegung gegen die sonst sehr populären Popsongs. In meiner Recherche zu dieser Folge las ich übrigens einen Kommentar unter der Übersetzung des Lieds Tosca von Malchat Damar, dass die russische Sprache derart facettenreich und bildgewaltig sei, dass man so etwas wie das Wort Tosca unmöglich in andere Sprachen abbilden könnte. Wird die Übersetzung der insbesondere russischen Texte von Malchat Damar und Elektrophores, einer anderen, sehr erfolgreichen Darkwave-Band, also niemals vermitteln, was im Original besungen wird?
Das Russische hat eine jahrhundertelange, ich sage jetzt mal, staatliche, aber zuvor auch sozusagen zaristische Förderung erfahren und wurde eben zu dieser Nationalsprache, auch zu der Sprache der Kolonialisierung. Und man kann sehr viele Meinungen auch von russischen Philologen, Philologinnen lesen, dass Russisch eine so mächtige Sprache ist, eine so starke Sprache ist, so viele Ausdrücke hat, die man nicht in andere Sprachen übersetzen kann. Zu einem Teil mag das stimmen, aber zu einem anderen Teil ist es ein Konstrukt. Das ist ein Mythos, der um das Russische aufgebaut wurde, eben zum Zwecke der Glorifizierung von russischer Kultur, Literatur, ebenso als Softpower eben der Kolonialisierung, die seit Jahrhunderten, ich meine, das hat sich nicht die Sowjetunion ausgedacht, gab es seit dem Mittelalter wahrscheinlich, dass Russland die umliegenden Gebiete vor allem Richtung Osten kolonialisiert hat. Und bis heute sind Russinnen ein großer Teil der Bevölkerung Russlands, aber nicht der einzige Teil der Bevölkerung Russlands. Und also ich würde die Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Man muss es sehr differenziert sehen. Und was das Wort Taska betrifft, wie gesagt, für das Englische könnte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich denke, dass es im Deutschen durchaus Lexeme gibt, die dafür in Frage kämen, das Wort fast eins zu eins zu übersetzen, sowas wie Elend oder Gramm, vielleicht Kummer, wobei Kummer vielleicht zu simpel ist, aber ich glaube, Elend und Gramm, Betrübnis vielleicht, Trübsal, kämen sehr in diese Richtung. Und ich würde sagen, dass viele dieser Wörter eine fast eins zu eins Übersetzung wären von dem Wort Taska. Deshalb würde ich diesem Wort, so wie vielen anderen russischen Wörtern, jetzt kein Alleinstellungsmerkmal zuschreiben, dass man sie nicht übersetzen kann. Das hängt davon ab, in welche Sprache man sie übersetzt. Und ich finde, dass man im Deutschen dafür durchaus passende Lexeme hat.
Als deutschsprachiger Zuhörer kann man also anscheinend aufatmen. Für viele der Texte gibt es übrigens abseits der reinen Google-Übersetzer liebevolle Übersetzungen von Muttersprachlerinnen auf Webseiten wie lyrictranslate.com und anderen. Der postsowjetische Passpunk Russlands und Belarus ist gerade in der aktuellen Zeit also ein wichtiges Ventil für die Menschen dort und behandelt in düsterer Atmosphäre mitunter intelligent verschachtelt und verschleiert die Systemkritik der Menschen in Russland und Belarus. Düstere Zeiten bringen im Anschein auch düstere Musik. Gerade wenn aktuell auch kleinere Bands schnell ins Fadenkreuz der Staatsorgane geraten können. Das sehen wir immer wieder, wenn wir uns Aufzeichnungen und Medienberichte aus Belarus und Russland anschauen. Und auch wenn die mediale Aufmerksamkeit gerade vielleicht auch nicht ganz so unrecht auf anderen Themen liegt, sind die Lieder und Texte dieser Bands aus Russland und Belarus vielleicht immer eine kleine Erinnerung, dass die Musik, die dort gemacht wird, Ausdruck eines immerwährenden Kampfes gegen Unterdrückung und Gewalt ist. Sozusagen, diese Lieder und Texte sind immer kleine Erinnerungen daran, dass diese Musik und vielleicht im Speziellen die russische und belarussische Postpunk-Szene einen Zweck und eine Botschaft hat. Das war die erste Folge von Giulianos Genres. Teilt uns auch gerne mit, was ihr davon gehalten habt. Vielen Dank auch nochmal an Herrn Dr. Tikhonov, der sich für diese Folge bereit erklärt hat und dessen überaus lesenswertes Journal Ostraum ihr unter ostraum.com finden könnt. Als Abschluss natürlich immer die Zugabe. Und natürlich möchte ich euch heute auch einen Song aus diesem Genre empfehlen, das wir heute behandelt haben. Und ich empfehle euch Nürnberg, die Band, mit dem Song Valassi. Ja, Leute, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.